Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es folgen die kurzen Klagen eines Podcasters. Ich habe euch ja in der letzten Folge viel über die Toronto Maple Leafs erzählt und habe da auch zum Beispiel über den Draft geredet. Da habe ich natürlich erstmal was Falsches erzählt, weil der Draft zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag ist, aber natürlich in einer Woche und nicht jetzt schon. Da sieht man aber, dass ich aufgrund des Stanley Cup Finals noch ein bisschen aus meinem Zeitrhythmus rausgeraten bin und gar nicht so richtig im Hinterkopf hatte, beziehungsweise ich hatte im Hinterkopf, dass der Draft am Wochenende nach dem letzten Spiel im NHL-Finale ist. Theoretisch wäre das der 21. Juni gewesen, also das Wochenende eben, worüber ich gesprochen habe. Aber ja, dann war es ja so, dass es ein bisschen früher zu Ende war, das Stanley Cup-Finale, und auch etwas früher angefangen hatte, also hatte sich dann auch dieser Zeithorizont um eine Woche verschoben. Das habe ich aber dann eben in der letzten Folge etwas verwechselt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 war, ich habe mir dann überlegt, naja, gut, dann mache ich in der nächsten Sendung einmal die NHL Awards. Ist ja auch so ein bisschen Abwechslung. Erstmal Toronto, da ist ein bisschen was im Front Office dabei gewesen. Da waren Trades mit enthalten, über die ich auch schon geredet habe, vorgezogen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann kümmerst du dich um die Awards, habe dann eine Timeline aufgestellt, wann die Awards denn ausgehändigt wurden, wer die bekommen hat, vielleicht auch so ein paar Themen drumherum, ob das alles so die richtigen Entscheidungen waren aus meiner Sicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das Ganze nehme ich auf, wollte da jetzt eben entsprechend in dieser Woche tätig werden. Und dann gab es einen nächsten Blockbuster nach dem von Reddish zu den Toronto Maple Leafs. Und dieser Blockbuster, der wird heute eines der Themen sein. Und deswegen gibt es in dieser Folge die Übersicht über die Verträge, die verlängert wurden seit Beginn der Playoffs, und über die Trades, die seit Beginn der Playoffs stattgefunden haben. Und da auch gleich mal die Info und vielleicht auch ein Update für diejenigen von euch, die sich nicht so auskennen mit den Trade-Regularien in der NHL. Natürlich ist es so, dass es die Trade-Deadline gibt. Das ist immer ein festgesetztes Datum, meistens im März, wo dann entsprechend die Regel, ich glaube dieses Jahr war es der 8. März, wo dann um 21 Uhr deutscher Zeit, 15 Uhr Eastern Time in Nordamerika die Grenze ist. Das heißt, bis dahin müssen die Trades zur NHL verkündet werden. Also da gibt es halt ein Portal, wo sie das dann eben entsprechend dort mit einstellen können oder per E-Mail. Theoretisch früher hätte man gesagt Fax. Aber das wird ja außerhalb Deutschlands eigentlich nicht mehr verwendet. Also ist es so, dass eben da die Tauschgeschäfte bis zu dem Datum verkündet werden müssen und dann können die Spieler wechseln. So, es bedeutet aber nicht, dass man danach nicht auch Tauschgeschäfte durchführen kann. Theoretisch könnten auch Trades, die quasi nicht vor dieser Trade-Deadline stattgefunden haben, danach trotzdem von den Teams durchgewunken werden und von der Liga dann entsprechend auch. Das Problem ist nur, dass die Spieler danach nicht mehr einsatzfähig sind. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Spieler tausche und die Trade-Deadline ist abgelaufen und ich sage, naja, will das jetzt trotzdem machen, aus welchem Grund auch immer, dann würden die Spieler wechseln. Die dürften nur für den Rest der Saison nicht mehr eingesetzt werden bei den Mannschaften. So, das macht natürlich dann erstmal niemand. Die Teams, die allerdings die Playoffs nicht erreichen, die können dann ab Beginn der Playoffs trotzdem fröhlich Spieler hin und her tauschen und entsprechend dann auch sich für die neue Saison aufstellen. Deswegen gibt es durchaus auch Trades, die eben nach der Trade-Deadline und auch während der Playoffs stattfinden. Es sind meistens eher kleinere Deals, aber das werdet ihr ja dann jetzt sehen, was da so alles passiert ist. Beginnen möchte ich aber mit den Verträgen und da habe ich mir die rausgesucht seit dem 18. April. Das war das Datum, an dem die NHL Playoffs 2026 offiziell begonnen haben. Und die Verträge, die über $1 Million dotiert sind. Dadurch sind viele der Minor Deals, also der Deals, die nur das absolute Limit enthalten haben als Gehalt, raus gegangen. Wenn ihr da jemanden habt, auf den ich eingehen soll, dann sehr gerne melden dazu, wenn es da irgendwelche Spieler gibt, die ich übersehen habe. Aber im Normalfall kann ich damit ganz gut auch rausfiltern. Viele Verträge, die eben dann auch Two-Way-Verträge sind und so weiter. Also eben entsprechend das, was nicht ganz so wichtig ist, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, wenn ich da etwas übersehen habe, wenn da ein Spieler dabei ist, wo er sagt, okay, da würde ich dann doch ganz gerne wissen, warum der Spieler vielleicht diesen Vertrag unterschrieben hat oder aber auch, warum denn das Team ihm diesen Vertrag gegeben hat, dann sehr, sehr gerne melden. Wir beginnen mit den Dallas Stars. Die haben Nils Lundqvist einen Vertrag gegeben. 2 Jahre, 1,75 Millionen Dollar sind das. Er ist ein Verteidiger, Rechtsschütze, schon mal wichtig. Ne? Ihr wisst, sehr, sehr begehrt, ist auch jemand, der jetzt mittlerweile schon einige Jahre NHL-Erfahrung hat. Hat begonnen bei den New York Rangers 2021 und ist seit 2022 bei den Dallas Stars. Ein Spieler, der ergänzt das Lineup, hat nie mehr als 60 Partien absolviert. Ich glaube aber nicht wegen Verletzung, sondern einfach auch, weil sie ihn eben nicht immer eingesetzt haben. Hat jetzt auch gespielt wieder in den Playoffs, ist aber, glaube ich, eben dann als Verteidiger für ein drittes Verteidigerpaar zu sehen und der Deal 1,75 Millionen eben für jemanden, der etwas länger in der Liga ist. 2-Jahres-Vertrag ist für mich vollkommen in Ordnung und denke ich auch nichts, wo wir länger noch drüber reden müssen. Garrett Brown hat einen Vertrag unterschrieben, auch 2-Jahres-Vertrag, knapp über 1 Million, 22 Jahre alt bei den Winnipeg Jets. Auch das so ein Deal für jemanden, der jetzt kein Rookie ist, aber eben entsprechend auch da wieder die Verteidigung mit ergänzen soll. Auch das, denke ich, ein Deal, der so passt für beide. Also ist ja auch immer wichtig, dass das dann sowohl fürs Team als auch für den Spieler passt. Er hat, wenn ich das richtig sehe, noch nicht gespielt. Genau, kam aus dem College jetzt. Ja, genau, hat für die University of Denver gespielt und jetzt eben dann in der AHL noch ein bisschen aktiv gewesen. Auch das waren übrigens Verträge, die abgeschlossen wurden. Also manche Teams haben Spieler, die sie dann noch in die NHL geholt haben. Manche Teams haben Spieler, die sie dann eben unter Vertrag genommen haben und in die AHL-Teams geschickt haben. Da liefen ja auch die Playoffs und dementsprechend zum Beispiel war das jetzt in diesem Fall bei Garrett Brown so, dass der 4 Spiele noch für die Manitoba Moose, für das AHL-Team entsprechend von Winnipeg da durchgeführt hat. Dann Cole Koepke, der ist ein Flügelstürmer, 27 Jahre, also schon ein Veteran, hat auch einen 2-Jahres-Vertrag von Winnipeg bekommen. 1,45 Millionen ist der Cap-Hit. Ist ein Ergänzungsspieler hinten im Lineup, hat jetzt für Boston schon gespielt, hat 10 Tore gemacht, also jemand, der durchaus, finde ich, gut scoren kann. Und für das Geld, wenn du da wirklich von ihm wieder eine Saison bekommst, also auch im Schnitt gesehen, wenn man jetzt die letzten beiden Jahre nimmt in Boston und in Winnipeg, wenn du jemanden hast, der in der 4. Reihe spielt, der eben entsprechend unter 1,5 Millionen verdient, der aber vielleicht, sagen wir mal, 10, 12, vielleicht wenn es gut läuft, auch 15 Tore geben kann. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Also das ist vom Vertrag her, finde ich, dann ein sehr guter Deal für die Winnipeg Jets. Anaheim hat 2 junge Spieler unter Vertrag genommen. Roger McQueen und Ethan Procision würde ich ihn aussprechen. Beides sind laut Lineup Center. Beide haben einen Deal bekommen, knapp über 1 Million für 3 Jahre jeweils. Also ein Gesamtvolumen dann von knapp über 3 Millionen. Und die Draft-Positionen, die sind einmal, Roger McQueen war der Nummer 10-Pick 2025. Also hat jetzt 1 Jahr eben dann noch keinen Vertrag gehabt von den Anaheim Ducks. Und den haben sie auch unter Vertrag genommen. Der hat jetzt bei San Diego, bei den Gulls auch gespielt. Gleiche Szenario wieder. College gespielt, College-Saison ist beendet, wird unter Vertrag genommen, darf bei den Profis noch reinschnuppern, 2 Playoff-Spiele gemacht. Normaler Deal, nichts Besonderes. Und bei Ethan Procision ist es auch so. Der war allerdings ein Drittrunden-Pick 2024, also schon etwas länger her. Von daher ist das Volumen da auch in Ordnung. Und er hat ebenfalls dann einen Vertrag unterschrieben, wobei der hat auch schon in der OHL gespielt und da eben auch die Playoffs dann mit absolviert. Gleiche Muster ist dann der nächste, Lukas Backman, der hat bei Ottawa unterschrieben, sein Entry-Level-Contract 3 Jahre, war ein Viertrunden-Pick Nummer 97, 2025, dafür eben dann auch entsprechend jetzt den Entry-Level-Deal, wobei die auch teilweise reguliert sind, also da gibt es gar nicht groß was zu verhandeln, auch da knapp über 1 Million pro Jahr. Vitali Pintschuk, der ist allerdings schon etwas älter, 24 Jahre ist er alt und hat jetzt auch eben entsprechend einen Einjahresvertrag unterschrieben über 1 Million Dollar. Da ist es ein etwas anderes Szenario. Die Nashville Predators haben ihn unter Vertrag genommen und er hat bisher in der KHL gespielt und soll dann jetzt wohl nächstes Jahr rüberkommen, ist undrafted, wahrscheinlich eben auch aufgrund der Tatsache, dass er eben ein russischer Spieler ist. Und ja, muss man sehen, ob und wie er dann rüberkommt in die NHL und was er dann eben da entsprechend auch für einen Einfluss haben wird, ist immer nicht so ganz einfach mit den Spielern, die in Russland aktiv sind, inwieweit sie dann rübergebracht werden können in die National Hockey League. Spielt Center-Position, ist 1,91, 92 Kilo, also ja, jemand, den sich die Nashville Predators vielleicht einfach mal in Nordamerika anschauen wollen und testen wollen, ob er dann entsprechend dort auch sich festspielen kann. Kommt aus Weißrussland übrigens, habt ihr eben gesagt, spielt KHL, aber kommt aus Weißrussland. Dann geht es weiter. Der erste größere Deal, Dylan Holloway hat verlängert bei den St. Louis Blues. Ihr erinnert euch, Offersheet-Geschichte, war ein Spieler, der zu den Edmonton Oilers gehörte, aber die St. Louis Blues haben das Offersheet gemacht, er hat es unterschrieben und Edmonton ist nicht gleichgezogen und die Entwicklung ist, ja, nicht, ich würde nicht sagen unbedingt durch die Decke gegangen, aber die war sehr, sehr gut von Dylan Holloway. Das erste Jahr in St. Louis, 77 Spiele, 26 Tore, 63 Punkte. Das letzte Jahr war auf den Schnitt gesehen sogar, ja, ähnlich gut, wollte gerade sagen besser, aber bei den Toren war es ein bisschen besser, Assist. Also es war ähnlich, 59 Spiele waren es nur wegen Verletzung, 22 Tore, 29 Vorlagen, 51 Punkte insgesamt. Und er hat eben jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben für 5 Jahre. Interessant, kein Max-Deal, also keine 8 Jahre, sondern nur für 5 Jahre. Aber für ihn clever, dann ist er nämlich um die 30 und kann einen richtig guten, langen Vertrag danach unterschreiben. Also aus seiner Sicht verständlich und aus Sicht der St. Louis Blues, wenn er sich so entwickelt, wie das jetzt der Fall war, wenn der zum Spieler wird, der 30 Tore macht pro Jahr und einen Punkt pro Partie, dann sind die 7,75 Millionen wirklich ein Schnäppchen, muss man dann sagen. Salary Cap, wisst ihr, steigt, ist die Saison jetzt nochmal gestiegen, 104 Millionen Dollar und damit 7,75 sind nicht mal mehr prozentual umrechenbar. Das sind unter 7,5% vom Salary Cap. Und ich finde es einen wirklich guten Vertrag. Natürlich, klar, das Risiko für St. Louis ist, dass er sich aus diesem Vertrag in dem Sinne rausspielt, dass er danach dann richtig viel Geld fordern kann. Aber wenn du jetzt 5 Jahre dieses Preis-Leistungs-Verhältnis hast, sehr, sehr gut. Das muss ich echt sagen. Also das war ein guter Vertrag für die Blues und wie gesagt, Holloway wettet da so ein Stück weit auf sich selbst. Nächster Vertrag, Calgary Flames, wieder ein gedrafteter Spieler, Theo Stoxelius. Auch interessanter, ungewöhnlicher Name, finde ich erstmal. Auf jeden Fall, er ist 18 Jahre alt, unterschreibt seinen Entry-Level-Deal und auch da wieder etwas über 1 Million. Achso, wenn der ist Schwede, dann wird es wahrscheinlich Theo Stoxelius ausgesprochen, okay. Er hat bei Djurgården gespielt, okay, habe ich vielleicht aber gar nicht dann in den entsprechenden Partien mitgehabt. Ja, Entry-Level-Deal, vielleicht holen sie ihn rüber dann in die AHL oder er darf noch ein bisschen in der Svenska Hockey-Liga spielen und dort eben entsprechend dann ja versuchen, sich weiter zu zeigen, weiter zu präsentieren, um dann irgendwann nach Nordamerika zu kommen. Stephen Halliday hat einen Vertrag unterschrieben bei den Ottawa Senators. 2 Jahre, 1 Million Dollar. Halliday ist 23 Jahre alt und er ist ein Viertrunden-Pick von 2022 bei den Ottawa Senators gewesen. Hat jetzt reingeschnuppert in der letzten Spielzeit, 30 Partien gemacht. 11 Punkte, finde ich, für 30 Partien, 4 Tore mit dabei. Eigentlich so ganz ordentlich und auch da wieder, wenn du jemanden für die Bottom Six, wahrscheinlich für die 4. Reihe bekommst, der dann vielleicht so um die 10 Tore machen kann. Das ist ja gar nicht schlecht. Also auch der Vertrag aus Sicht des Teams verständlich. Connor DeVore hat verlängert bei den Pittsburgh Penguins 2 Jahre. 4,5 Millionen insgesamt das Volumen, 2,25 Millionen pro Saison. Und er ist ja jemand, der auch schon mehrere Teams hatte, bei den Wild gespielt, in Toronto gespielt und kam 2024 zu den Pittsburgh Penguins, hat da 78 Partien gemacht, hat da 14 Tore erzielt und 30 Punkte insgesamt. Und da sieht man eben so ein bisschen, er ist ein Veteran, kriegt also ein Stück weit mehr an Gehalt, 2,25 Millionen. Ist dann in dem Fall auch für jemanden, der eben auf 30 Punkte macht, 14 Tore. Das passt auch, weil er eben auch ein Stück weit älter ist. Und vielleicht kann er ja auch mal in Richtung 20 Tore schnuppern. Auch das wieder wichtig für Minnesota, für Pittsburgh. Nicht so lange Deals natürlich mit solchen Spielern zu machen, um flexibel zu sein und dann eben da einfach immer wieder sich zu verstärken. Das macht Karl Dubas eigentlich ganz clever dann auch hinten in den dritten, vierten Reihen, auch bei den Verteidigerpaaren, dass sie sich da nicht lange festlegen, sondern die Spieler, die findest du auch auf dem Markt für diese Reihen und da musst du eben dann entsprechend nicht lange Verträge geben und für DeVore so ein bisschen Sicherheit und wieder natürlich die Aufgabe, weiterhin sich zu zeigen und weiterhin auch zu versuchen, dann vielleicht auch mal einen etwas längeren Vertrag zu bekommen von einem Team, um da eben dann ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Der nächste, der einen Entry-Level-Contract unterschrieben hat, das ist Theodor Niederbach und den kenne ich tatsächlich, denn der hat auch in der Svenska Hockey Liga gespielt bei Frölunda, hat auch die Playoffs gespielt, da sind sie aber dann an der Stelle nicht ganz so erfolgreich gewesen, hat aber 52 Spiele in der Hauptrunde gehabt, 13 Tore, 32 Punkte in der Svenska Hockey Liga, ne? Also nicht, dass hier jemand entsprechend glaubt, das war jetzt irgendwo in der NHL, ist 23 Jahre, also ist jemand, der schon älter ist und jetzt rüberkommt, war ein Zweitrunden-Pick 2020 der Detroit Red Wings und jetzt haben ihn die Washington Capitals unter Vertrag genommen und ihm eben einen Einjahresvertrag gegeben und ja, da würde ich auch sagen, da schauen sie sich einfach mal an, passt er nach Nordamerika, kann er jetzt hier ein bisschen was zeigen, etwas älterer Spieler, nicht ein Rookie in dem Sinne, also Rookie schon, Rookie-Status, aber kein 18-, 19-Jähriger, sondern mit 23 Jahren schon oder dann 24 jetzt sogar, hat 23 Jahre, mit 23 Jahren die Saison angefangen in der Svenska Hockey Liga. Da finde ich schon, dass man dann eben vielleicht auch gucken muss, direkt kann der in der NHL spielen und für ihn ist es seine Chance, jetzt sich zu zeigen in Nordamerika. Mark Jankowski, der hatte verlängert bei den Carolina Hurricanes, Stanley Cup Champion geworden, 2 Jahre, 1,85 Millionen, die Nummer 77, schon älterer Spieler, 31 Jahre, aber jetzt eben dann auch Stanley Cup Champion, ja auch da wieder, das passt. Für die Carolina Hurricanes, der hat 11 Tore gemacht in der Saison, der hat in den Playoffs gespielt, hat da ein Tor gemacht im Stanley Cup Finale zum Beispiel und auch jemand, der schon lange, lange mit dabei ist, Debütsaison 2016 bei den Calgary Flames damals eine Partie gemacht, danach dann etwas mehr aktiv gewesen, hat auch schon vergleichsweise viel Playoff-Erfahrung, also hat 5-mal in den Playoffs jetzt schon gespielt und ja, jetzt eben 18 Partien, 5 Punkte nur, ne? Aber er ist auch gar nicht dafür zuständig. 4. Reihe hat mir da auch ganz gut gefallen in vielen Situationen und bleibt in Carolina. Und ja, warum denn auch nicht? Du bist jetzt Titelverteidiger, also da muss ich mir noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber für Carolina ist das natürlich sehr, sehr gut. Charlie Coyle hat verlängert bei den Columbus Blue Jackets und zwar für 6 Jahre und für 36 Millionen insgesamt, das heißt natürlich glatte 6 Millionen pro Saison. Er ist 34, das ist also ein Vertrag, der dann sehr lange läuft und natürlich am Ende ein Risiko birgt, dass der Spieler nicht mehr so gut spielen kann, wie das vorher der Fall war. Er hat jetzt in der Saison alle Partien gemacht, also das schon mal wirklich, wirklich gut. Hat 20 Tore gemacht, hat auch früher schon mal 25 Tore gehabt in Boston, 58 Punkte jetzt gehabt in Columbus und es passt ungefähr in die Range rein. Er hatte auch vorher ein bisschen über 5 Millionen verdient, jetzt sind es 6 Millionen. Finde ich nicht überzogen, das Gehalt. Klar, wie gesagt, am Ende kann es sein, dass du sagst, naja, der ist jetzt 38, 39 und die Leistungen kommen nicht mehr. Das stimmt. Allerdings kann man dann auch erwarten, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, der Salary Cap ist irgendwann dann bei 120 Millionen. Das heißt, stören dich dann die 6 Millionen noch wirklich? Wahrscheinlich eher nicht. Und Columbus ist eben auch eine Mannschaft, die einfach NHL-ready Spieler haben muss, die auch Spieler haben muss, die bereit sind, in Columbus zu spielen und dort zu unterschreiben. Ich glaube, für ihn ist das auch so ein bisschen jetzt eine gewisse Sicherheit da, dann auch mal in Columbus zu bleiben. Ich schaue mal gerade nach, ob der Vertrag irgendwelche, ja, eine No-Movement-Clause. Also das ist doch für ihn dann das Beste überhaupt. Er kann nicht getauscht werden, zumindest die ersten 4 Jahre. Danach hat er noch eine Trade-List, erst 20 Teams, dann 10 Teams. Das heißt, gegen Ende der Karriere könnte er theoretisch auch dann zu Teams getauscht werden. Und das sind dann ja wahrscheinlich eher Titelkandidaten, die ihn vielleicht nochmal für einen Playoff-Run brauchen. Also aus Spielersicht wirklich, wirklich gut. Hätte vielleicht sogar auf dem Markt mehr verdienen können. Ich meine, da müssen wir uns auch im Klaren drüber sein. Die Free Agency Class 2026 ist wirklich schlecht, was die Gesamtsumme der Spieler betrifft und auch die Qualität der Spieler. Der hätte einen Charlie Coyle, denke ich, schon 7, 8 Millionen verdienen können, wenn er einfach gesagt hätte, ich gehe jetzt auf den freien Markt. Vielleicht hätten dann auch andere Teams zugeschlagen, Teams, die vielleicht sich in einer anderen Phase befinden. Aber Columbus hat gesagt, wir brauchen ihn, deswegen wahrscheinlich auch diese 6 Jahre Vertragslänge, wo man gesagt hat, hinten am Ende, okay, du kriegst das Gehalt nicht pro Jahr, sondern du kriegst es eben insgesamt in der Summe über den Vertrag. Und das passt aus meiner Sicht. Wie gesagt, er hat die Sicherheit, bleibt in Columbus, kann da eben jetzt entsprechend auch sein Leben so ein bisschen aufbauen. Und für die Columbus Blue Jackets einen Spieler, der passt für die Middle Six und eben dann auch jemand anscheinend ist, der eben dann auch zum Coach passt. Rick Bowness hat da ja auch ziemlich vom Leder gezogen gegen Ende der Saison und seine Spieler kritisiert. Und ich gehe mal davon aus, dass Charlie Coyle einer derjenigen ist, der von der Einstellung her zu dem passt, was Rick Bowness da gerne sieht bei den Columbus Blue Jackets. Also der Vertrag macht Sinn von Charlie Coyle. Dann geht es weiter. Alexi Bernier, würde ich ihn aussprechen, hat einen Entry-Level-Deal unterschrieben, Verteidiger bei den Seattle Kraken, 19 Jahre alt. Jetzt will ich mal gucken, ob ich mit der Aussprache komplett daneben liege. Nee, der kommt aus Quebec, also aus dem franco-kanadischen Teil von Kanada. Ich würde sagen, Alexi Bernier ist dann schon in Ordnung. Übrigens an der Stelle mal ein Fun-Fact. Ich habe natürlich mich wieder vorbereitet, dann auch nochmal detaillierter mit der Aussprache der Spieler aufs Stanley Cup Finale. Und tatsächlich hat die NHL ja selber einen Pronunciation Guide. Und da gibt es einmal eben beschrieben, sozusagen, wie ein Spieler ausgesprochen werden soll, also mit Buchstaben, ne, also schriftlich. Es gibt aber auch Audio-Files, die man ja im Prinzip in die Tonne treten kann, denn das Einzige, was da gemacht wird, ist den Namen auf Nordamerikanisch, nenne ich es jetzt mal, auszusprechen. Also da wird zum Beispiel Rasmus Anderson, ja, das ist aber nicht die Aussprache. Also, ne, wenn ich bei Elite Prospects das Ganze aussprechen lasse, da gibt es ja auch Soundfiles, teilweise dann von den Spielern oder von zumindest dann in dem Fall einer schwedischen Person ausgesprochen sind die Soundfiles. Da ist es dann echt so, dass dann eben Rasmus Andersson, ne, so ungefähr das Ganze ausgesprochen wird. Naja, also wie gesagt, der Pronunciation Guide der NHL ist da einfach eine 6. Ne? Also es ist einfach nur, wie spreche ich es auf, in dem Fall eigentlich Englisch aus und nicht, wie spreche ich den Spieler wirklich aus. Also das ist eher, ja, dann in dem Fall amateurhaft beziehungsweise ignorant amerikanisch, würde ich es jetzt mal dann an der Stelle nennen. Wir kommen zurück, Alexi Bernier, 3 Jahre Entry-Level-Deal. Der ist ein Drittrunden-Pick 2024 gewesen von den Seattle Kraken. Schießt rechts, also wird vielleicht auch seine Spielzeit bekommen jetzt in der nächsten Saison bei Seattle. Hat tatsächlich dann auch jetzt Memorial Cup zum Beispiel. Und bei dem Teamnamen, den ich da jetzt lese, versuche ich die Aussprache jetzt mal nicht und erspare euch das Ganze. Timothy Liljegren, der hat einen Vertrag unterschrieben bei den Washington Capitals. Er ist bekanntlich ja auch Verteidiger, hat jetzt auch schon so einige Stationen hinter sich. War in Toronto, war in San Jose und jetzt in der Saison getauscht zu den Washington Capitals. Hat da nur 4 Spiele gemacht am Ende. bekommt jetzt aber von den Capitals einen 2-Jahres-Vertrag neu, 3,25 Millionen pro Jahr. Auch er ist Rechtsschütze als Verteidiger, auch das ist wichtig. War mal ein Erstrundenpick 2017 der Toronto Maple Leafs, hat da ja auch seine Karriere begonnen und passt vom Vertrag her für mich rein. Verteidigerpositionen, ich sag jetzt mal 4 bis 6 irgendwo. Und Washington will ja sicherlich nochmal wieder in die Playoffs. Da ist ein bisschen abhängig davon, ob Ovechkin einen neuen Vertrag unterschreibt. Der ist hier heute nicht mit dabei. Also falls ihr hofft, hier im Sinne Alex Ovechkin Breaking News zu bekommen. Nein, gibt's nicht. Der hat noch nicht unterschrieben. Aber Liljegren, sinnvoll für ihn auch wieder, sinnvoll fürs Team. Nicht lange gebunden. Er hat eben eine Sicherheit und dementsprechend geht es für ihn weiter bei den Washington Capitals. Wieder 2 Verträge mit jungen Spielern. Einmal Roman Kancerov bei den Chicago Blackhawks. Auch wieder einen Entry-Level-Deal, knapp über 1 Million. Er ist ein Flügelstürmer, ist ein Zweitrunden-Pick 2023 der Chicago Blackhawks gewesen und hat bisher in der KHL gespielt. Auch da wahrscheinlich die Hoffnung, ihn jetzt irgendwann nach Nordamerika zu holen. Gleiches gilt, was den Vertrag betrifft, für Kirill Zaburin, Calgary Flames. Der ist auch ein Drittrundenpick gewesen 2024, hat auch ein Entry-Level-Deal knapp über 1 Million unterschrieben und er hat in der MHL und in der VHL gespielt, also eher in niedrigeren Ligen und da ist wahrscheinlich auch die Idee, jetzt ihn nach Nordamerika zu bringen. Der nächste größere Vertrag ist ein Einjahresvertrag. Evgeny Malkin unterschreibt nochmal bei den Pittsburgh Penguins 5,5 Millionen. Es hätte nichts anderes Sinn gemacht, als dass er weiterhin bei Pittsburgh spielt. Ist ein Spieler, der auch in dem Alter mehr als einen Punkt pro Spiel produziert hat. Das ist sehr, sehr gut. 19 Tore, 61 Punkte, aber in nur 65 Partien. Das ist eben das Problem, dass er des Öfteren dann auch ausfällt. In den Playoffs, naja, eher durchwachsen, ne? 6 Spiele, 2 Tore, 3 Punkte. Da hätte man sich insgesamt vom Team mehr erhofft. Aber er ist halt eine absolute Legende bei den Pittsburgh Penguins. Und wenn ich mir die Statistiken angucke, es wäre doch schön, wenn er einfach seine gesamte Karriere in Pittsburgh verbringen kann. Hall of Famer und jemand, dessen Trikot garantiert dann unter das Hallendach gezogen wird in Pittsburgh. Deswegen macht da für mich auch nichts anderes Sinn. Der Vertrag ist nicht zu hoch dotiert. 1 Jahr, auch von der Länge her in Ordnung. Denke ich, für alle Seiten genau das, was passieren musste an der Stelle. Jake Richard unterschreibt einen Entry-Level-Deal bei den Buffalo Sabres. Gleiche Kategorie, wie wir es vorher eben auch hatten. Er ist 21 Jahre alt und war ein Sechstrunden-Pick 2022. Also Respekt, als Sechstrunden-Pick erstmal so einen Deal zu bekommen. Er hat College gespielt, University of Connecticut, und kommt jetzt eben rein in den erweiterten Kreis für ein Playoff-Team, für die Buffalo Sabres. Achso, ist Flügelstürmer, also rechter Flügelstürmer, schießt auch rechts. Wieder so ein ähnlicher Deal, Philipp Sinn von den San Jose Sharks. Der ist 22, aber natürlich aus dem Grunde interessant, weil er eben ein deutscher Spieler ist und er ist undrafted. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Punkt. Anaheim, San Jose, deutscher Besitzer und eben dann jemand, wo man sagen muss, okay, der nimmt auch gerne, oder ich sag mal, das Team nimmt dann auch gerne deutsche Spieler unter Vertrag und er bekommt jetzt die Chance, sich in Nordamerika zu beweisen, mit 22 schon jemand, der etwas älter ist, hat WM gespielt für Deutschland und hat eben entsprechend für Kaufbeuren jetzt zuletzt gespielt in der DEL 2, das Jahr davor, beziehungsweise hat für Kaufbeuren und für München gespielt, so ist es richtig. Dementsprechend auch jemand, der zumindest auf deutscher Ebene ja die höchste Liga gespielt hat, 2-Jahres-Vertrag ist jetzt nicht kein klassischer Entry-Level-Deal, aber eben auch wieder die Möglichkeit, nochmal für einen Deutschen sich zu zeigen in der NHL und in San Jose. Also wenn du jetzt irgendwie auf den Hochgeschwindigkeitszug der San Jose Sharks noch aufspringen kannst, denn der wird irgendwann richtig beschleunigen, dieser Zug. Das wäre natürlich sensationell, wenn da noch ein deutscher Spieler irgendwie mit reinkommt ins Line-Up und dann eben diese Tradition auch bei den Sharks ein Stück weit fortführen kann. Dann freut mich dass Gregor Bieber in Utah einen Vertrag bekommen hat. Und zwar auch da einen Entry-Level-Deal, 3 Jahre. Auch da gilt wieder knapp über 1 Million. Die Details erspare ich euch da an den ganzen Stellen. Und Gregor Bieber, der ist Österreicher und den habe ich gesehen in der Svenska Hockey-Liga. Der hat nämlich mit Rögle bis ins Finale sich vorgearbeitet. Das war dann ein bisschen enttäuschend insgesamt, aber ihn fand ich sehr erfrischend in den Spielen, in denen er dort gespielt hat. Und hat leider ein bisschen Pech gehabt, hat die ein oder andere Chance auch gehabt, dann ein Tor zu erzielen, hat keinen Punkt gemacht in den Playoffs. Aber jemand, der mir persönlich wirklich gut gefallen hat und ein großer Verteidiger, Linksschütze jetzt, aber trotzdem glaube ich, dass der auf jeden Fall eine Chance bekommen kann, irgendwo da auch bei Utah, zumindest in Nordamerika, im Farmteam zu spielen und vielleicht auch da die Chance, ihn dann in den nächsten 1-2 Jahren mal zu sehen in der NHL. Und dann wird man eben abwarten müssen, wo sein Weg hingeht. Benjamin Rautiainen ist ein Center und der hat einen Entry-Level-Deal unterschrieben beim Tampa Bay Lightning. Ist ein Viertrunden-Pick gewesen 2025. Er hat gespielt in Tappara in Finnland in der letzten Spielzeit, hat da auch fröhlich Playoffs gespielt und ist ein linker Flügelstürmer, glaube ich. Hier steht überhaupt gar keine Position, also schießt links. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Muss ich mal kurz einmal bei Elite Prospect schauen. Das ist interessant, dass hier jetzt keine Position mit dabei steht bei der Seite, sondern dass ich da einmal kurz rüberschwenken muss, wo er denn eigentlich spielt. Center und linker Flügelstürmer. Okay, gut. Also Benjamin Rautiainen. Okay, Vertrag beim Tampa Bay Lightning. Felix Nilsson, der hat einen Entry-Level-Deal unterschrieben bei den Nashville Predators. Der ist 20 Jahre alt, ist Center und war ein Zweitrunden-Pick 2023 von den Nashville Predators selbst. Ganz genau. Und auch er hat bei Rögle gespielt, etwas älter, hat mir auch in dem einen oder anderen Spiel gut gefallen, hat zumindest ein bisschen gescored. In den Playoffs natürlich eben etwas älterer Spieler als zum Beispiel dann Gregor Bieber. Und auch da die Chance eben in Nordamerika mal reinzuschnuppern. Nächsten Deals sind ähnlich. Anton Silajew ist ein Verteidiger, hat bei den New Jersey Devils seinen Entry-Level-Deal unterschrieben. 3 Jahre. Er war ein Erstrunden-Pick 2024. Ist dann ein bisschen höher einzuschätzen natürlich an der Stelle. Und ich glaube, bei ihm ist tatsächlich die Hoffnung, dass der relativ schnell dann in Nordamerika landet. Hat also sehr viele Spiele schon als 17-Jähriger gemacht in der KHL, hat Playoff-Spiele gemacht als 17-, 18-, 19-Jähriger in der KHL. Also da schon ein Spieler, Anton Silajew, der höher einzuschätzen ist eben. Vielleicht so ein bisschen an Nikishin erinnert, der ja jetzt bei Carolina letztes Jahr in den Playoffs schon mal gespielt hat und dann in dieser Saison wieder, sei es erwähnt, Stanley Cup Champion geworden ist. Und wenn Silajew für die New Jersey Devils einen ähnlichen Weg geht, dann haben die da auch sehr, sehr gut auch eben entsprechend gehandelt und ihre Picks platziert. Matvei Shurafin, der unterschreibt einen Entry-Level-Deal bei den Florida Panthers. Drittrunden-Pick 2024. Und auch er hat in der KHL gespielt, aber eben da zum Beispiel der Unterschied, der hat in dieser Saison als 19-Jähriger 21 Spiele gemacht. Er hat dann in der Nachwuchsliga, also in einer Liga drunter auch noch gespielt, hat keine Playoff-Spiele gemacht in der KHL, auch die letzten Jahre noch nicht so richtig. Also das ist dann qualitativ schon mal nochmal eine andere Nummer, wenn man eben das Ganze dann vergleicht mit Anton Silajew und Vadim Moroz. Das ist auch ein Spieler, der in der KHL gespielt hat, ist 22 Jahre, linker, rechter Flügelstürmer kann er spielen und er hat jetzt einen Vertrag unterschrieben beim Utah Mammoth. Der war ein Drittrunden-Pick der Arizona Coyotes 2023 und auch da eben etwas andere Kategorie. Er hat auch nur einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, 22 Jahre, eben etwas älter. Also ihr seht da so ein bisschen die Tendenz, die NHL-Teams, die Entry-Level-Deals 18 bis 20, die sind eher 3 Jahre. Und dann, wenn die Spieler älter werden, dann sind die Entry-Level-Deals eben erstmal nur 2-Jahres-Verträge. Und alle aber haben gemeinsam, dass sie alle knapp über einer Million Dollar dotiert sind. In dem Fall Vadim Moroz beim Utah Mammoth. Dann haben wir wieder einen größeren Deal. Michael McCarron unterschreibt bei den Minnesota Wild. Der war ja im Verlaufe der Saison zu Minnesota gekommen und hatte dann für Minnesota auch den Rest bestritten, also kam aus Nashville nach Minnesota, hat 20 Spiele gemacht für Minnesota, hat in den Playoffs 11 Partien gemacht, da hat er 4 Punkte gemacht, das ist relativ gut gewesen. Insgesamt über die Saison gesehen hatte er 17 Zähler in 79 Partien für Nashville und Minnesota zusammen, dabei waren 8 Tore. Der Vertrag, ja, wenn wir jetzt eben vorhin mal drüber gesprochen haben, Spieler mit so, dass sie 10, 15 Tore machen können. Er ist jemand, der hat ein einziges Mal in seiner Karriere zweistellig getroffen, was die Tore betrifft. Und 3,3 Millionen ist dafür schon nicht so wenig, aber ja, Vertragslänge 6 Jahre. Und wie gesagt, Salary Cap Space steigt. Also tut vielleicht so ein bisschen weh. Man hätte sagen können, okay, vielleicht hätte es auch irgendwie 2,75 Millionen oder so getan, aber in dem Fall Bill Guerin belohnt jemanden, der gekommen ist, der reinpasst anscheinend, ist ja auch wichtig ins Lineup, kann Center spielen, kann Flügel spielen, großer Spieler, passt auch in die Spielweise rein, wie die Minnesota Wild agieren wollen und deswegen Vertragsverlängerung da auch in Ordnung. Dann folgt auch ein interessanter jüngerer Spieler, den würde ich jetzt mal Theo Rochette aussprechen. Warum spreche ich das jetzt so komisch aus? Der kommt anscheinend aus der Schweiz und ist zwischendrin auch mal in Quebec gewesen und jetzt in den letzten Jahren aber wieder bei Lausanne. Ist jemand, der 24 Jahre alt ist, undrafted, ja, und bekommt jetzt einen Einjahresvertrag von Detroit, einmal rüber und seine Chance auf die NHL. Dann haben die Toronto Maple Leafs Linus Lukkoblar einen Entry-Level-Deal gegeben. Muss ich nur... Linus Lukkoblar, der ist Norweger und ist ein Zweitrunden-Pick 2025 der Toronto Maple Leafs. 3-Jahres-Vertrag wieder bekommen, Entry-Level-Deal für das Alter. Und er hat in der Svenska Hockey-Liga gespielt, bei Leksands IF. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das einzige Team, was ich dieses Jahr gar nicht kommentiert hatte in der Svenska Hockey-Liga, passenderweise. Wäre mir aber jetzt auch nicht aufgefallen in den Partien. Und ja, ein Norweger, der einen Entry-Level-Deal bekommt. Und die haben ja bei der WM auch ganz gut abgeschnitten. Dann haben wir den Deal Darren Radish, 8 Jahre, 8,5 Millionen. Ihr wisst, Tampa Bay hat dann einen Sign-and-Trade gemacht und ihn dann zu den Toronto Maple Leafs geschickt für einen 5th-Runden-Pick. Da habe ich schon detaillierter etwas in der letzten Folge zugesagt. Also falls ihr da wissen wollt, wie ich diesen Vertrag sehe und was ich glaube, was da entsprechend an Entwicklung passieren kann, ob das gut oder schlecht war für die Toronto Maple Leafs, dann bitte die letzte Folge anhören. Da bekommt ihr sowieso alles rund um die Maple Leafs. Die Edmonton Oilers haben jemanden unter Vertrag genommen, beziehungsweise einen neuen Vertrag abgeschlossen, und zwar mit Jason Dickinson. Der kann Center oder linker Flügelstürmer spielen, ist 30 Jahre alt und kam in dieser Saison von den Chicago Blackhawks und hat in Edmonton gut gespielt, fand ich, hat in den Playoffs sogar in 4 Partien, die er absolviert hat, 2 Tore gehabt und eine Vorlage. Hätte vielleicht mal alle Spiele machen sollen, dann wäre es aus Sicht der Edmonton Oilers etwas besser ausgegangen. Also da hat er, glaube ich, seinen Wert schon gezeigt. 5 Jahre, 4 Millionen sind erstmal ein stolzer Preis. Ich hatte ja eben gesagt, so einen Spieler, der mehr als 10 Tore macht, dass man da 3 Millionen mehr zum Beispiel ausgeben könnte, ne? Und dann eben jetzt auch das vergleichbare Gehalt an der Stelle von Michael McCarron. Sicherlich vielleicht eine ähnliche Rolle, auch so dritte, vierte Reihe eher. Was man sagen muss bei Dickinson, der hat schon mal 22 Tore gemacht, 2023, 24. Jetzt muss man natürlich dann wieder erwähnen, naja, in Chicago haben sie auch viel Spielzeit bekommen, weil die Saison eh egal war. Also ist das immer so ein bisschen ein Muster ohne Wert, ein Stück weit, aber zumindest jemand, der schon mal mehr getroffen hat. Die letzten Jahre geben das dann aber auch in Chicago nicht so ganz her, wobei er da auch teilweise verletzt war. Also, ich glaube, das kann ein Vertrag sein, der gut ist für die Edmonton Oilers, wo sie jemanden haben, der eben dann hoffentlich 10 bis 15, vielleicht sogar 20 Tore machen kann. Die 5 Jahre, ob es die jetzt gebraucht hätte, naja, ich hätte mir da eher so eine Länge von 3 Jahren vorgestellt, aber auf der anderen Seite, Salary Cap Space wird steigen und wenn man die Entwicklung in Edmonton sieht, dann scheint es sowieso alles vollkommen egal zu sein, was über 2 Jahre hinaus passiert, denn aktuell gibt es da, ich sag's jetzt mal, bedenkliche Tendenzen, aber das wird dann nochmal ein Thema in einer anderen Sendung sein. Der Vertrag hier, Jason Dickinson, für mich ein Stück zu lang, aber wie gesagt, erstmal das, glaube ich, was die Edmonton Oilers auf jeden Fall da in den Bottom Six gebrauchen können. Und dann der letzte Vertrag, den ich heute besprechen möchte, das ist der von Bobby McMahon. Der hat in Seattle verlängert, ist ja auch letztes Jahr erst zu den Kraken gekommen, wurde getauscht von den Toronto Maple Leafs und hat in den Jahren zuvor 20 Tore erzielt für die Maple Leafs, jetzt in der letzten Spielzeit sogar 29 Tore, richtig gut eingeschlagen, 18 Spiele, 10 Tore in Seattle. Ja, die Assists sind bei ihm jetzt nicht so gut, aber wenn Seattle einen Spieler gefunden hat, der trifft und der vielleicht sogar zwischen 20 bis 30 Tore machen kann, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar ein Stück weit mehr, dann wunderbar, denn was sie gebrauchen können, Scoring, sind Spieler, die eben offensiv wirklich gut sind und da könnte Bobby McMahon dann entsprechend helfen. Auch da die Länge mit 6 Jahren, naja, ob das unbedingt sein musste, aber Frage ist halt auch, auf dem freien Markt wäre es wahrscheinlich ein ähnlicher Deal gewesen, deswegen glaube ich, auch da sind beide mit glücklich etwas, also 5,75 Millionen unter 6 Millionen. Ja, er muss jetzt natürlich liefern, ne? Also wenn der jetzt nur 20 Tore pro Jahr macht, dann sind 6 Millionen dafür schon ein Stück weit teuer. Aber Seattle ist auch ein Team, was Probleme hat, einfach Spieler zu bekommen, die offensiv gut sind und die in Seattle spielen möchten. Also das ist tatsächlich eben eine Herausforderung und von daher vielleicht auch so ein bisschen das eine Jahr hinten drauf oder vielleicht auch ein bisschen mehr Gehalt oben drauf, weil er dann in Seattle geblieben ist. Also lässt sich da das Ganze auch dann eben so in der Form erklären. Das waren die Verträge, die seit Beginn der Playoffs abgeschlossen wurden, bis jetzt, bis zum 22. Juni 26. Und damit würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und dann steigen wir ein bei den Trades. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt widmen wir uns den Trades, die stattgefunden haben, während in der NHL die Playoffs gespielt wurden. Wie gesagt, die Trade Deadline ist nur eine Grenze dafür, dass man Spieler in der Saison dann nicht mehr einsetzen darf. Ansonsten kann fröhlich getauscht werden. Der erste Trade, der allerdings aufgelistet wird seit diesem Zeitpunkt, das ist einer am 15. Mai 2026 und ich lese einfach mal vor. The Vegas Golden Knights forfeit a 2026 second round pick due to flagrant violations of the 2026 Stanley Cup Playoffs Media Regulations. Das ist der Zweitrunden-Pick, den die Vegas Golden Knights abgeben mussten, weil sie gegen ihre Medienverpflichtungen verstoßen haben. Unter anderem gab es dafür ja auch $100.000 Geldstrafe zusätzlich noch für John Tortorella. Ich habe dazu ja im Podcast schon was gesagt, fand die Strafe vollkommen angemessen. Ich fand sie auch überfällig für die Vegas Golden Knights und in dem Fall auch dann, ich glaube, so ein kleiner Tritt noch hier von Puckpedia in Richtung Vegas Golden Knights, dass sie das Ganze hier bei den Trades mit aufgeführt haben. Also das schon mal ein interessanter Beginn in diesem Teil der Sendung zum Thema Tauschgeschäfte. Apropos interessant, die Chicago Blackhawks, die hatten einen Trade mit dem Tampa Bay Lightning und zwar ist Jack Pridham
von den Chicago Blackhawks gewechselt nach Tampa Bay. Dafür gab es einen Drittrunden-Pick zurück. Und interessanterweise war Jack Pridham auch ein Drittrunden-Pick der Chicago Blackhawks 2024. Er hat bisher OHL gespielt, hat Memorial Cup auch mit den Kitchener Rangers gespielt und scheint jemand zu sein, dem die Tampa Bay Lightning zutrauen, dass er bei ihnen vielleicht den Weg in die NHL findet. Auf jeden Fall rechter Flügelstürmer, schießt rechts. Und jetzt aktuell 20 Jahre alt. Das ist also der erste richtige Trade, dann der mit hier aufgeführt wird. Dann haben die Florida Panthers Emil Peinjemi von den Pittsburgh Penguins bekommen für Oliver Ukuliar. Und da hatten wir schon vorher drüber geredet, einmal über den Vertrag. Und bei Oliver Ukuliar, der fällt mir auch auf, weil er in der Svenska Hockey Liga für Skellefteå spielt, für den Meister 2026 und in den Playoffs auch 13 Punkte mit beigetragen hat, 6 Tore für die Meisterschaft von Skellefteå. Der Rest des Trades ist natürlich dann ein kleiner Deal und eben entsprechend, glaube ich, auch nicht weiter zu diskutieren. Dann gab es den ersten größeren Trade. Da verweise ich aber auch wieder auf die letzte Folge. Die Flyers haben Joseph Woll und Simon Benoit von den Toronto Maple Leafs bekommen für Samuel Ersson, Emil André und einen 2026 Drittrundenpick. Da bitte dann reinhören in die letzte Ausgabe. Die Nashville Predators, die haben einen neuen General Manager. Das wird zwar Thema in der nächsten Ausgabe sein, da werde ich mich dann mit den Front Offices beschäftigen, aber Chris McFarland ist gewechselt von der Colorado Avalanche zu den Nashville Predators. Das nehme ich mal hier in dieser Sendung vorneweg. Und als General Manager von Colorado, da hat er Ross Colton aus nächster Nähe beobachten dürfen und offensichtlich hat ihm das sehr gefallen, denn er hat einen Trade durchgeführt mit seinem alten Team, dann mit seinem alten Boss, mit Joe Sakic. Und die Nashville Predators bekommen Ross Colton und Isaac Posch von der Colorado Avalanche und Magnus Krona und ein Drittrundenpick 2026 und 2027 geht zurück zur Colorado Avalanche. Da sei gesagt, der Drittrundenpick 2026, der gehörte ursprünglich den St. Louis Blues und der Drittrundenpick 2027 war der von der Colorado Avalanche selbst. Also da bekommen die Fs quasi ihren Pick selber mit zurück und Magnus Krona, der hat bisher nur 9 Partien absolviert für die San Jose Sharks, dabei auch keine wirklich guten Zahlen gehabt. Gegentorschnitt fast 5, Fangquote etwas über 85% und ist sicherlich jemand, der dann auch eher für die Minor Leagues gedacht ist und von der Colorado Avalanche da, glaube ich, nicht irgendwo für den erweiterten NHL-Kader gesehen wird. Auf der Gegenseite ist es so, Isaac Posch, muss ich mal reinschauen, der ist auch noch in seinem Entry-Level-Contract und hat bisher auch für die Colorado Avalanche noch kein NHL-Spiel gemacht und ja, wahrscheinlich auch eher erweiterter NHL-Kader, eher für die Farmteams gedacht. Aber natürlich Ross Colton, das ist der Hauptteil dieses Trades, der geht also aus Colorado nach Nashville. Ross Colton bekanntermaßen seine Karriere in Tampa Bay gewonnen, hat auch ein Stanley Cup Winning Goal geschossen 2021, die zweite Meisterschaft mit Tampa gewonnen, dann gegen die Avs verloren 2022 im Finale, ein Jahr noch weiter in Tampa Bay gespielt und im Sommer 2023 dann nach Colorado gekommen, hat dort einen Vertrag gehabt, der ihm 4 Millionen pro Jahr bezahlt und dieser Vertrag, der läuft auch noch diese Saison, das heißt also letzte Vertragsjahr. Ross Colton, jemand, der ja immer so ein bisschen auf und ab, ne? Also kann ein Spieler sein, der zwischen 16 und 22 Toren schießt. Das ist zumindest das, was er in der NHL gezeigt hat. Bei den Avs allerdings zum Beispiel zu Beginn der Playoffs nicht im Lineup gewesen, hat 11 Partien dann nachher gemacht. Letzten Endes in den Playoffs 5 Punkte, zwei Tore mit dabei und ja, so ein bisschen teilweise auch eine Wundertüte, was die Leistung betrifft. Vielleicht die Chance in Nashville etwas mehr Spielzeit zu bekommen, etwas mehr zu zeigen und dann natürlich Hauptmotivation, ein neuer Vertrag. Ganz, ganz klar, immer ein Spieler, der in einem Vertragsjahr ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und mit jetzt 29 Jahren ist Colton auch in einem Alter, wo er weiß, da muss er jetzt was zeigen, um sich dann eben, ja, idealerweise aus seiner Sicht einen 4-, 5-, 6-Jahres-Vertrag nochmal zu holen und dann den fast letzten großen Zahltag für ihn zu haben. Ne? Spieler in der Kategorie, die rutschen dann Mitte 30 auch gerne mal aus der NHL raus. Also das ist sicherlich ein gewisses Risiko, was da besteht. Und für die Avs ist es erstmal ein Salary-Cap-Dump, weil die sich auch ein bisschen neu aufstellen müssen. Sicherlich auch auswählen, welche Spieler denn im nächsten Jahr mit dazugehören sollen. Sie hatten eben diesen Sweep gegen Vegas, der, glaube ich, auch so ein paar Schwachstellen aufgedeckt hat. Und da scheinen sie jetzt auch eben dran zu basteln. Und deswegen Ross Colton jetzt abgegeben. Dafür zwei Drittrunden-Picks zu bekommen, ist okay. Die werden sie nicht unbedingt brauchen, sondern eher dann irgendwo mit reinschmeißen in andere Tauschgeschäfte. Aber das ist ja schon mal ein ganz guter Gegenwert, denke ich, für einen Spieler, den sie offensichtlich in den Playoffs nicht brauchten und wo man eben auch sagen muss, dass sie da quasi eben entsprechend dann auch jetzt Gehalt einsparen. Nächste Tauschgeschäft, die San Jose Sharks bekommen einen Erstrunden-Pick, die Nummer 27, und Michael Kesselring von den Buffalo Sabres für einen Erstrunden-Pick, die Nummer 20. Also da wird getauscht einmal der Erstrunden-Pick der Buffalo Sabres, das ist deren eigener Erstrunden-Pick, und die San Jose Sharks, die geben den Erstrunden-Pick der Edmonton Oilers ab. Den hatten sie vorher erworben und die Sharks bekommen noch Michael Kesselring mit dazu. Da muss man sagen, das ist ein guter Deal für die San Jose Sharks. Die haben nicht viele Verteidiger unter Vertrag. Kesselring ist ein Rechtsschütze, ein junger Spieler, noch relativ, 26 Jahre. Und jemand, der eigentlich den Eindruck machte, dass er in Utah den Durchbruch geschafft hat, kam dann im J.J. Paterka-Trade von dem Mammoth nach Buffalo und hat in Buffalo aber nur 34 Spiele gemacht, in den Playoffs eine einzige Partie. Und das zeigt so ein bisschen eben auch da den Stellenwert, ist rausgerutscht bei Lindy Ruff aus dem Depth Chart und er möchte jetzt neu durchstarten. Buffalo gibt ihm die Chance dazu, Buffalo wird auch ein Spieler los und Buffalo wird auch eine Hausaufgabe los, denn Michael Kesselring hat aktuell keinen Vertrag. Das heißt, Mike Greer muss erstmal in San Jose direkt mal an den Verhandlungstisch gehen. Das wird aber, glaube ich, nicht so schwer sein, denn Kesselring, wie gesagt, hat jetzt im letzten Jahr nicht so viel gespielt. Das heißt, da wird es, vermute ich, so einen Bridge-Deal geben, auch wieder vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre, wo der Spieler dann beweisen kann, okay, ist er wirklich jemand, der in der NHL einen Wert hat, der in einem dritten Verteidigerpaar da helfen kann. Größerer Spieler, ganz klar. Und nochmal, die Sharks brauchen Verteidiger. Sie werden keinen langen Vertrag abschließen, weil eben, wie gesagt, dieser Zug der San Jose Sharks, der nimmt jetzt Geschwindigkeit auf. Und da schauen sie nochmal, ob sie dann am nächsten Bahnhof Spieler rausschmeißen, wie zum Beispiel einen Michael Kesselring, wenn er da nicht Leistung gezeigt hat. Oder ob sie sagen, hey komm, du darfst mitfahren und kannst die nächsten Jahre auch bei uns weiter aktiv sein. Aber ich glaube, mehr als zwei Jahre wird der nächste Vertrag da nicht beinhalten. Und dadurch haben die Sabres aber auf der Gegenseite ihre Draft-Position etwas verbessert von Platz 27 auf Platz 20. Das ist ja auch okay. Deswegen für beide Teams, denke ich, auch in Ordnung. Dann gibt es hier einen Minor-Deal. Die Sharks bekommen André Gasol, einen Viertrunden-Pick von den Bruins für einen Viertrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick. Also meiner Deal, da würde ich jetzt nicht groß eingehen. Gasol, Center, 22 Jahre, können wir, glaube ich, rauslassen. Der nächste Deal, das ist das Tauschgeschäft, was ich auch besprochen habe in der letzten Ausgabe, nämlich in der Ausgabe über die Toronto Maple Leafs. Nur nochmal erwähnt, Tampa Bay bekommt einen Fünftrunden-Pick dafür, dass sie einen Vertrag unterschreiben quasi mit Darren Radish und der wird dann getauscht zu den Toronto Maple Leafs und alles zu Vertrag, zum Tausch, zu positiven, negativen Sachen drumherum könnt ihr hören in der letzten Ausgabe. Ein Tauschgeschäft zwischen Seattle und Florida bereitet etwas Größeres vor und zwar geht Mackie Samoskevich von den Florida Panthers für einen Erstrunden-Pick und einen Conditional Zweitrunden-Pick zu den Seattle Kraken. die Seattle Kraken geben also einen Erstrunden-Pick ab. Das ist der von Tampa Bay, die Nummer 25, und einen Conditional Zweitrunden-Pick. Ich möchte mal kurz einmal reinschauen, was denn die Condition bei diesem Conditional Zweitrunden-Pick ist. Ah, okay. Florida bekommt den höheren Pick von dem Zweitrunden-Pick 2027 der Winnipeg Jets oder der Columbus Blue Jackets, die offensichtlich beide auch ihre Picks abgegeben hatten nach Seattle. Das heißt also, es gibt den Erstrunden-Pick von Tampa Bay, den hat Florida jetzt, 2026 und 2027. Entweder der Pick der Winnipeg Jets oder der Columbus Blue Jackets geht entsprechend zu den Florida Panthers. Mackey Samuskevich ist ein Center oder Flügelstürmer, schießt rechts, 23 Jahre alt. Der hat in der letzten Saison 77 Spiele gemacht für die Panthers, hat dabei 12 Tore und 32 Punkte. Im Jahr davor waren es 72 Partien mit 15 Toren und 31 Punkten. Da hat er in den Playoffs auch gespielt, ist also Stanley Cup Champion 2025 geworden. Damit schon mal ziemlich viel Erfahrung, die eben an der Stelle so nicht vorhanden ist in Seattle. Und das auch wieder jemand, der zumindest so grob weiß, wo das Tor steht, zwischen 10 bis 20 Tore vielleicht möglich, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Spielzeit wieder in Seattle etwas höherer Ertrag. Und er hatte bisher einen Minor-Deal und wird sicherlich jetzt bestrebt sein, vielleicht auch wieder so 2 Jahre irgendwas mit, weiß ich nicht, 2-3 Millionen Dollar zu unterschreiben in Seattle, auch da sich zu beweisen. Ich kann mir auch da nicht unbedingt vorstellen, dass die Kraken ihm einen langfristigen Deal geben werden, aber auch das wird jetzt erstmal Verhandlungssache sein. Wichtig an dem Deal ist aber, dass Florida einen Erstrundenpick bekommen hat. Und diesen Erstrundenpick, den legen sie in einen weiteren Trade rein. Und zwar gehen der Erstrundenpick 2026, das ist der eigene der Florida Panthers, das ist die Nummer 9. Der Erstrundenpick 2026 von Tampa Bay, das ist die Nummer 25, der, den sie eben in dem anderen Trade erworben haben. Und ein Conditional Erstrundenpick 2029, der ist Top 10 protected. Sowie ein Zweitrundenpick 2027 zu den Ottawa Senators. Also 3 Erstrundenpicks, ein Zweitrundenpick gehen nach Ottawa. Und wer oder was geht dafür zurück zu den Florida Panthers? Naja, ihr werdet es entweder schon gehört haben oder euch jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich denken. Brady Tkachuk folgt seinem Bruder nach Süden und wechselt aus Ottawa zu den Florida Panthers für die 3 Erstrundenpicks und einen Zweitrundenpick. Und damit endet die jahrelange Spekulation darüber, wo Brady Tkachuk denn hingehen könnte. Klar, Tkachuk hat gesagt, er möchte in Ottawa bleiben, er möchte mit den Ottawa Senators einen Stanley Cup gewinnen. Das waren Aussagen teilweise aus den letzten Monaten, aber auch aus den letzten Jahren. Aber jetzt war es wohl so, dass sich Steve Staios mit ihm getroffen hat und dass Brady Tkachuk gesagt hat, passt mal auf Leute, mein Vertrag, der geht noch 2 Jahre, aber danach werde ich diesen Vertrag nicht verlängern bei den Ottawa Senators. Und Ottawa hat dann eben von ihm wohl 4 Teams genannt bekommen, zu denen er wechseln würde. Da war unter anderem drauf Minnesota, das ist ganz interessant, eben etwas, was ich vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen mit erwähnen sollte an der Stelle. Und Vegas war wohl mit dabei, Florida war mit dabei und irgendein 4. Team noch, fällt mir aber jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall waren die Panthers eine der Mannschaften und die Panthers haben jetzt 3 Erstrunden-Picks zusammen und die direkt abgegeben mit einem Zweitrunden-Pick zu den Ottawa Senators. Aus Sicht von Ottawa ist das natürlich erstmal insgesamt vom Trade her schlecht. Also ich will nicht sagen, was die Inhalte betrifft, sondern erstmal die Signalwirkung. Der Mannschaftskapitän geht weg. Jemand, der gesagt hat, er möchte in Ottawa langfristig spielen. Jemand, der gesagt hat, er möchte in Ottawa die Meisterschaft holen, der wechselt. Auf der anderen Seite, was waren die Möglichkeiten? Steve Staios hätte sagen können, okay, du bleibst, wir versuchen einen Vertrag auszuhandeln und wenn das nicht klappt, dann muss er ihn doch irgendwann abgeben. Oder aber er gibt ihn nicht ab vor der Trade Deadline 2028 und sagt dann, nee, komm, ich gehe nochmal das Risiko und verliert ihn vielleicht am Ende für gar nichts. Also dafür sind dann 3 Erstrunden-Picks und ein Zweitrunden-Pick dazu schon ganz guter Ertrag.
Und übrigens, jetzt gibt es die Gerüchte, dass die Ottawa Senators wohl an Jason Robertson interessiert sein sollen. Nicht, dass das jetzt ein 1-zu-1-Tausch ist, aber es wäre zumindest ein Füllen der Lücke, die Brady Tkachuk hinterlässt. Er war ein Mannschaftskapitän, ich fand ihn immer relativ kontrovers. Die Leistungen waren okay, die waren jetzt auch nicht mega überragend. Irgendwo hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er hinterlässt den Geschmack auf mehr, so will ich es mal ausdrücken. Also für mich war es so, er hätte sich teilweise mehr auf das Spielen konzentrieren sollen, fand ich jedenfalls, als auf das, was drumherum war. Er hat 2 oder 3 Jahre 30 oder mehr Tore erzielt, dann wurde es wieder ein bisschen schlechter die letzten beiden Jahre. Ja, da waren auch Verletzungen mit dabei, vielleicht ist er auch nicht der Typ, der super scored. Immer viele Strafzeiten, immer für einen Faustkampf gut und vielleicht nicht der ganz so große Verlust, wie es jetzt erstmal wirkt für die Ottawa Senators. Wenn sie die Draftpicks nutzen können, um sich vielleicht direkt wieder einen aktuellen Spieler zu holen und sich zu verstärken, dann ist das gut, finde ich. Wenn sie die Draftpicks nutzen müssen, um wirklich Spieler zu verpflichten, Junge, dann ist es ein Rückschritt, weil die Mannschaft in den letzten beiden Jahren in den Playoffs war und mit Prospects können sie im Moment eigentlich nicht wirklich was anfangen. Das heißt also, sie müssten 1, 2 andere Spieler sich holen für diese Draftpicks. Da muss man abwarten, um dann endgültig beurteilen zu können, wie gut jetzt dieser Tausch für die Ottawa Senators war. Ja, für die Florida Panthers, was soll ich da groß sagen? Es ist halt tatsächlich so, dass man den Carolina Hurricanes nochmal mehr gratulieren muss, dass sie den Stanley Cup dieses Jahr gewonnen haben, denn Florida wird nächstes Jahr stärker zurückkommen, als das vor dieser Spielzeit der Fall war, also als der Kader vor dieser Spielzeit an Qualität hergab. Sie haben dann unter anderem folgende Spieler, die sie kombinieren können für die ersten 9, sage ich jetzt mal. Alexander Barkov wird zurückkehren nach Verletzung. Matthew Tkachuk ist schon da. Sam Reinhardt war schon da. Brady Tkachuk neu im Mix. Sam Bennett, Carter Verhaeghe, Brad Marchand. Dazu kommen Anton Lundell, Evan Rodriguez, Eetu Luostarinen. Das sind wahrscheinlich die besten Top 9 dann der NHL, wenn man das so zusammenfasst. Keiner verdient mehr als 10 Millionen. Das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Alle haben mindestens 2 Jahre Vertrag. Das heißt, wir reden nicht nur über diese Saison, sondern auch über die nächste Saison. Salary Cap steigt. Aktuell verdient Brady Tkachuk 8,2 Millionen. Er wäre der erste von den, was sind das, Top 7, der einen neuen Vertrag bekommen müsste. Wenn sie ihn verlängern können, haben sie alle Akteure mindestens 4 Jahre. Also da auch mittelfristig, vielleicht sogar langfristig kann man das nennen. Sehr, sehr gut aufgestellt, die Florida Panthers. Und ja, einfach allein damit jetzt schon wieder vielleicht der Top-Favorit auf den Stanley Cup 2027. Natürlich, klar, vorausgesetzt, die bleiben auch alle gesund. Aber das ist dann auch einfach so dermaßen ekelig zu bespielen. Also, wie gesagt, die beiden Tkachuk-Brüder und dazu Sam Bennett, Marchand mit dabei. Mir geht's jetzt schon auf den Keks, dieses ganze Drumherum, dieses ganze Gesülze drumherum. Dann Keith Tkachuk, der da irgendwo immer überall jetzt auftauchen wird. Wir haben es nicht mehr so, dass dann auch Brady irgendwo auf der Tribüne sitzt in den Playoffs, sondern er ist dann halt auf dem Eis. Was ich aber auch sagen muss, und ich werde gleich ja noch einen anderen Spieler mit ausführen in dieser Ausgabe. Leider hat auch jetzt die NHL den Trend erreicht, den die NBA in den letzten Jahren auch hatte, dass Spieler, die einfach irgendwo unzufrieden sind, weg wollen, woanders hin wollen. Und natürlich kann man sagen, die haben sich legitim auch diese No-Trade- und No-Movement-Clauses in ihre Verträge mit reingehandelt. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, heißt ein Vertrag aber auch, dass ich den vielleicht erfülle. Und den Vertrag zu unterschreiben, sich da reinschreiben zu lassen, ich möchte das Recht haben, vielleicht eine 10-Team-Trade-List zu haben, oder ich habe sogar das Recht, jeden Tausch abzulehnen und bei jedem Tausch zu sagen, hier, Veto, ich will nirgendwo hin. Das ist die eine Seite. Aber der Vertrag bedeutet ja auch, dass ich dann sage, okay, ich bleibe jetzt diese 8 Jahre bei dem entsprechenden Club. Ich bleibe die 8 Jahre in Ottawa und möchte eben nicht irgendwo anders hin. Das ist auch ein Teil. Und ich bring's jetzt einfach gleich mal direkt mit rein. Dylan Larkin, der Mannschaftskapitän
der Detroit Red Wings hat einen Tausch gefordert aus Detroit und er hat wohl auch angeblich eine 3-Team-Trade-List gegeben, Steve Yzerman. Und auf dieser Liste stehen die Minnesota Wild, die Florida Panthers und die Vegas Golden Knights. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass Steve Yzerman diese Liste genommen hat. Diese Liste genommen hat und vor den Augen von Dylan Larkin zerrissen hat und gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, du hast sogar 5 Jahre Vertrag noch. Du kannst mir gerne eine Liste von 10 Teams geben, weil umgekehrt ist es nämlich so, du hast eine No-Trade-List und wenn wir dich irgendwo hintauschen oder wenn der Spieler eben diese No-Trades hat, dann gibt es ja immer diese 10 Teams, die man eben dann vielleicht, oder 20 oder 15, je nachdem, die man ausfüllen muss, diese Liste. Die kannst du mir ausfüllen, 10 Teams. Und wenn du mit 10 Teams wiederkommst, dann können wir uns unterhalten. Und dann gehe ich mal los und gucke mal, welche Trades wir da haben. Und dann können wir vielleicht danach auch nochmal sprechen und sagen, okay, wenn ich 2 oder 3 Angebote habe, dann kannst du dir vielleicht aussuchen, wohin du gehst. Aber das Ganze zu beschränken auf 2 der letzten, in den 5 Jahren Stanley Cup Champions, sowieso Teams, wo alle hinwollen, da noch Minnesota mit dabei zu haben, einen Konkurrenten jetzt nicht direkt in der Division, aber schon relativ physisch, schon relativ nah an den Detroit Red Wings. Also das ist etwas, das geht überhaupt gar nicht. Da übrigens genauso Mannschaftskapitän. Wir reden in beiden Fällen, wir reden bei Brady Tkachuk und bei Dylan Larkin über die Mannschaftskapitäne. Also moralisch ist das ja dann auch, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, was ist Moral im Sport? Was ist Moral? Nochmal, die Spieler haben die Verträge unterschrieben. Sie haben sich selber das Recht erarbeitet und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sie nicht getauscht werden dürfen ohne Zustimmung. Aber genauso haben sie eben auch zugestimmt, diese Jahre bei dem Team zu spielen und beide Male als Mannschaftskapitän dann zu sagen, also ich möchte jetzt woanders hinwechseln, ich fühle mich hier jetzt nicht mehr wohl. Und in beiden Fällen kann ich genauso anführen, bei Larkin noch ein bisschen mehr, finde ich, als bei Brady Tkachuk. Ihr habt ja auch nicht viel geleistet. Larkin hat sein Team nicht ein einziges Mal in die Playoffs geführt als Mannschaftskapitän. Er hat, glaube ich, am Anfang, als er Rookie war, haben sie noch Playoffs gespielt, danach nicht mehr. Sicherlich ist da auch ein Stück weit Steve Yzerman anzuprangern mit den Verträgen und mit den Tauschgeschäften, die er gemacht oder auch nicht gemacht hat. Aber Dylan Larkin war jetzt auch nicht der überragende Einzelakteur, der eben dafür gesorgt hat, dass seine Mannschaft in die Playoffs kommt. Und jetzt zu sagen, pass mal auf, also ich möchte weg aus Detroit, weil dieses Team, so wie es aufgestellt ist, mit mir als Mannschaftskapitän, mit mir Dylan Larkin als Center und Führungsspieler nicht die Playoffs erreicht, von dem möchte ich weg, ich möchte woanders hin, ich möchte der dritt-, viert-, fünftbeste Spieler sein und möchte da einen Stanley Cup gewinnen, ich möchte quasi irgendwo Beifahrer sein, das ist das, was ich will. Das ist auch ein fatales Signal und ist übrigens für mich eine interessante Wahrnehmung der eigenen Motivation und Leistungsfähigkeit. Und dann auch wieder den Bogen zu Brady Tkachuk. Das gilt für den sogar, finde ich, dann noch ein Stück mehr, weil der will zu seinem Bruder hin. Ich möchte zu meinem Bruder. Ich packe das nicht ohne den großen Bruder. Ich kann nicht alleine eine Mannschaft, nicht mal, ich will nicht gar nicht sagen zum Stanley Cup. Den Stanley Cup zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes. Aber wenigstens mal eine Playoff-Runde zu gewinnen oder im Fall von Larkin mal in die Playoffs reinzukommen, den Anspruch sollte man doch schon haben. Was ist das denn für, wirklich für eine eigene, ein eigener Leistungsanspruch? Natürlich, klar, ihr könnt jetzt alle sagen, der sitzt zu Hause vorm Mikrofon, der sitzt da und sagt, denkt sich jetzt, was wäre, wenn er jetzt Profisportler wäre und er würde bestimmt nicht woanders unterschreiben oder würde nicht zu einem großen Team hinwollen. Ganz ehrlich übrigens, wir reden hier jetzt nicht über Bundesliga oder wir reden hier jetzt nicht über andere Ligen. Da kann man immer, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel kurz mal den Sidestep, wenn ich jetzt Fußball nehme und sage, dass man jemanden den Vorwurf macht, wenn er zum Beispiel zu Bayern München geht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit bei Bayern München einen Titel zu holen ist ja wesentlich höher als bei allen anderen Teams. Aber wir reden hier jetzt ja nicht über die Bundesliga, wo es kein Salary Cap gibt, wo es eben eine andere Leistungssituation gibt, was die Mannschaften betrifft. Wir reden hier über eine vergleichsweise ausgeglichene Liga. Natürlich kannst du sagen, auch da wieder, einige Teams haben Vorteile. Gar keine Frage. Aber trotzdem war es ja so, dass in den letzten Jahren andere Mannschaften Titel geholt haben. Es war eben auch so, dass andere Mannschaften im Finale waren. Tampa Bay hat 2 Titel geholt. Die Oilers waren im Finale. Florida hat Finalteilnahmen hat Titel geholt. Vegas war im Finale, hat einen Titel geholt. Die Colorado Avalanche hat einen Titel geholt. Carolina hat einen Titel gewonnen. Das sind schon mal mehr Teams. So, Minnesota wird jetzt als Mannschaft immer wieder genannt. Da wollen sie jetzt unbedingt alle hin. Vor allem die amerikanischen Stars. Das ist übrigens auch ein fatales Signal wieder. Von wo gehen die Spieler denn weg? Sie gehen von amerikanischen Mannschaften weg und von kanadischen Mannschaften. Und zwar tendenziell amerikanische Stars, vor allem dann von den kanadischen Teams wie jetzt Tkachuk, wie zum Beispiel vorher Quinn Hughes. Fatales Signal für Kanada, also für die Mannschaften da. Was ist mit Matthews übrigens? Kann man da auch direkt mal einwerfen. Dann auch immer aus dem, oder fast immer aus dem Norden. Ich meine, im Fall von Minnesota ist jetzt auch relativ weit im Norden, aber eher dann auch in den Süden. Vegas, Tampa, Florida sind da zu nennen. Auch das ist ein Trend, der erstmal so vorhanden ist. Aber zum Beispiel ja auch mit Dallas, es geht wieder um die No-Tax, alles gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde es echt enttäuschend, auch dann ein Stück weit. Und auch da könnt ihr jetzt wieder sagen, ja, moralisch und enttäuschend. Und das sind halt, es ist ein knallhartes Business, gar keine Frage. Aber ich ganz persönlich finde es enttäuschend, dass die Spieler sagen, wir können mit unseren Mannschaften nicht den nächsten Schritt gehen. Wir können in diesem Markt nicht erfolgreich sein. Und wir wollen lieber irgendwo nochmal die dritte, vierte, fünfte Rolle. Und sie sind nicht die erste oder zweite Rolle. In Florida ist Barkov die Nummer 1 und Matthew Tkachuk kannst du als Nummer 2 anführen. Und wenn du es vielleicht noch weiterführen willst, ist Brady Tkachuk nicht mal Nummer 3, 4 und 5. Da kannst du noch Marchand mit anführen und Reinhardt und Bennett. Und dann irgendwo mit Bennett reiht er sich dann an Position 5, 6 ein. Bei Larkin zum Beispiel in Minnesota ist Kaprizov, da ist ein Boldy, da ist ein Quinn Hughes, da wäre er die Nummer 4 und nicht die Nummer 1. Und dieser Anspruch und dieser Wille, freiwillig zu sagen, das will ich haben und ich will nicht die Nummer 1 sein. Natürlich, klar, du willst nicht den Druck, ich meine, anderes Beispiel, Mitch Marner ist ja genauso, ist jetzt kein Amerikaner gewesen, aber Mitch Marner ist ja genauso, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt lieber nach Vegas, um dort erfolgreich zu sein, anstatt in Toronto eben immer wieder unter dem Scheinwerferlicht zu stehen und da mich rechtfertigen zu müssen. Ich würde übrigens die Situation unterschiedlich bewerten, weil Toronto für mich ein anderer Markt ist und die Konstellation Mana als jemand, der aus Toronto kommt, in Toronto, was anderes ist als zum Beispiel Brady Tkachuk in Ottawa als Amerikaner. Und Ottawa ist ein anderer, komplett anderer Markt als Toronto. Also das sind nochmal, kann man so, glaube ich, nicht vergleichen. Ja, also ihr merkt in der Folge jetzt auch von mir am Ende nochmal auch wieder viel Emotion, viel Meinung mit dabei. Über die Trades hinaus auch nochmal die Thematik, Starspieler unterschreiben Verträge und wollen dann aber irgendwann wechseln. Matthew Tkachuk hat das so ein bisschen vorgemacht, beziehungsweise er war ja dann Restricted Free Agent und hat gesagt, ich unterschreibe hier nicht. Und verlängere hier nicht und bitte tausch mich dann irgendwo hin. Und das hat das Ganze so ein bisschen eingeläutet, diese Ära des ja, Player-Empowerment, sagt man ja dann auch dazu, dass die Spieler eben die Macht haben, woanders hinzugehen. Auf der einen Seite interessant, natürlich auch jetzt dadurch, dass Trades passieren. Ja, ich würde mir nur wünschen, dass es dann nicht immer die gleichen Mannschaften sind, die diese Spieler bekommen und dass wir da auch so ein bisschen mehr Vielfalt haben. Ganz ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel Brady Tkachuk gesagt hätte, ich möchte nach San Jose, ich möchte, ja, wobei San Jose ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, mir fällt jetzt auf spontan nicht unbedingt, von mir aus nehmen wir Seattle, ich will nach Seattle, ich möchte in Seattle jetzt der Offensivstar sein und möchte in Seattle eine Meisterschaft holen oder das Team in die Playoffs führen und da erfolgreicher sein. Das hätte ich noch so ein Stück weit nachvollziehen können. Jetzt gehst du nach Florida und bist dann auch noch quasi in der Eastern Conference. Man sieht sich dann auch dauernd. Boah, das ist schon irgendwo bedenklich, finde ich. Dieser Trend ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt an der Stelle gewünscht habe. Ja, es sind Trades da, es ist was zu besprechen. In dem Fall auch hier wieder eine Folge aufzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das insgesamt so dann positiv finde. Und da natürlich auch wieder gerne eure Meinung, wenn ihr sagt, hey, cool, natürlich, klar, die Tkachuk-Brüder wollen wir sehen, jetzt ist die Gefahr, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, auch nicht mehr so groß, jetzt können sie dann auf andere Spieler eindreschen, andere Reihen vermöbeln oder so, oder ich finde es toll, dass es diese Superteams gibt, ich meine, in der NBA hatten wir den Trend auch, es hat der Liga nicht geschadet, die TV-Verträge sind durch die Decke gegangen, da würde ich auch noch unterscheiden, dass es da auch andere Situationen gab, aber tatsächlich war es da ja auch irgendwann, oder mittlerweile ist es ja auch irgendwo, finde ich, langweilig, beziehungsweise auch einfach ja teilweise verrückt. Ich meine, für wie viele Teams hat James Harden da gespielt? Dann gab es zwischendrin immer die Phase, auch LeBron immer, egal welches Team LeBron hatte, kamen dann da alle hin. Und auf der anderen Seite waren es immer die Golden State Warriors, die aber auch anders konstruiert wurden. Also auch da, man kann, das sind auch ganz viele verschiedene Arten von Teams, man kann das auch nicht alles miteinander vergleichen, aber tendenziell die NBA ist schon eine Liga, wo das wesentlich häufiger passiert ist in den letzten Jahren und auch viel mehr Stars betroffen hat. Und da ist die NHL noch nicht, aber wie gesagt, die letzten Jahre und jetzt auch die letzten Monate in der NHL haben schon so ein bisschen die gleiche Tendenz, wie das in der NBA der Fall war. Damit würde ich sagen, habe ich relativ detailliert sogar die Verträge besprochen, teilweise auch diese Entry-Level-Deals, also seht mir das nach, bin ich jetzt in dieser Folge mal ein bisschen mehr drauf eingegangen an der einen oder anderen Stelle, dann gab es die Trades und am Ende den Big Bang mit dem Blockbuster, die Ottawa Senators geben Brady Tkachuk für 3 Erstrunden-Picks und einen Zweitrunden-Pick nach Florida. Es wird, so wie man munkelt, noch einiges folgen, jetzt auch vor der Free Agency in Form NHL oder rund um den NHL Draft. Da ist es natürlich auch so, die Ursache dafür ist einfach, dass die Free Agency Class nicht besonders gut ist. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Alex Tuck wäre aktuell wahrscheinlich der beste Spieler. Wer weiß, ob der auf den Markt kommt. Deswegen schauen sich Mannschaften um und versuchen sich auf dem Trademarkt auch zu verstärken und zu verändern. Das ist positiv, also dieses Umschauen, aber andere Dinge finde ich aktuell nicht so besonders gut. Damit würde ich aber für heute auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.